The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 23. Januar.
Ich sage es auf Deutsch: Autokratien mögen Untertanen haben, Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde.
Der Kanzler hat in Davos gesprochen, einen Tag nach der fulminanten Rede von Donald Trump. Es war eine Rede, die weltweit nicht so eingeschlagen hat wie die des US-Präsidenten. Aber wie auch?
Iceland, they loved me. They called me Daddy, right, last time?
Der deutsche Kanzler hat im Moment nicht viel Hebel. Die deutsche Wirtschaft läuft nicht gut. Seine Union steht auch nicht gut da in den Umfragen. Die großen Reformen lassen weiter auf sich warten in Deutschland. Aber die Rede hat, finde ich, einen guten Ton gesetzt. Klar, ernst und mit einem europäischen Selbstbewusstsein, das man gerade vermisst. Deutsch und Englisch übrigens. Und das Englisch war wirklich solide. Er war klar in seinen Aussagen, Europa und Deutschland müssen wehrhafter werden, ökonomisch stärker werden und zusammenstehen.
First, we must invest massively in our ability to defend ourselves. And we are doing this. Second, we must rapidly make our economies competitive. And we are doing this. Third, we must stand closer together.
Dann hat er was Starkes gesagt. Und zwar, diese neue Welt der Großmächte basiert auf Macht, Stärke und, wenn es darauf ankommt, auf Gewalt. Es ist kein gemütlicher Ort. Wir müssen diese neue Realität nicht als Schicksal hinnehmen. Wir sind dieser neuen Weltordnung nicht ausgeliefert. Wir haben die Wahl. Wir können die Zukunft gestalten.
This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place. We do not have to accept this new reality as fate. We are not at the mercy of this new world order. We do have a choice. We can shape the future.
Die Rede fand ich persönlich gut, weil sie nachdenklich war und dazu aufruft, dass Europa auf eigenen Beinen steht. Dass Donald Trump seine geplanten Zölle einkassiert hat gegen Deutschland und andere, die seine Grönland-Politik kritisiert hatten, das zeigt, der Mann ist nicht der Alleinherrscher und Europa nicht der abhängig Beschäftigte der USA. Die Grönland-Frage kann Trump nicht auf eigene Faust durchpauken, ohne Rücksicht auf Europa, auf Dänemark und auf die NATO. Denn auch sein Amerika ist verflochten mit dem Rest der Welt. Drei Gedanken dazu. Die EU hat mit rund 450 Millionen Einwohnern über 100 Millionen mehr Bürger als die USA. Europa ist kein Zwerg. Insgesamt leben 95% der Menschheit nicht in den USA. Die Politik in Berlin und im Rest Europas sollte den Blick weiten nach Asien, nach Afrika, nach Südamerika, wo Milliarden Menschen leben und arbeiten. Die europäischen Beziehungen zu den Menschen dort sind genauso wichtig. Und Amerika ist ein wichtiger Partner für Europa. Umgekehrt ist es aber genauso. Die EU ist der größte Binnenmarkt der Welt. Trump preist die US-Wirtschaft, ja, aber die US-Wirtschaft preist wiederum die Kundschaft in den 27 EU-Staaten. Hier werden iPhones gekauft, McDonald's-Burger gegessen und Nike-Schuhe getragen. Die Rede von Merz war keine Rede an Trump, das war eine Rede an uns, an Europa und an alle, die gerade zweifeln. Ein politischer Pep-Talk live auf großer Bühne. Und mir ist das tausendmal lieber als das Dauerraunen vom Untergang. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Albrecht von Lucke ist Journalist und mit ihm spreche ich über seinen Blick auf die Märzrede.
Und insofern glaube ich, hat Merz eine geschickte Taktik gewählt. Er hat gewissermaßen eine Mittellage gewählt. Er hat deutlich gemacht, und das musste er auch deutlich machen, dass wir wissen und er begriffen hat, dass wir in einem Epochenbruch leben.
Außerdem, Aleph Doğan spricht mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Europaabgeordnete, über das Debakel rund um das Mercosur-Abkommen. Anne Schwedt an der Wall Street erklärt die Klage von Donald Trump gegen JP Morgan und wir lernen über den erstaunlichen Imagewechsel eines Volkssports des Skifahrens. Die Rede von Friedrich Merz in Davos bespreche ich mit einem Mann, der für Klartext steht. Albrecht von Lücke ist Volljurist, Politikwissenschaftler, Buchautor, Publizist und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Die gibt's seit 70 Jahren und kommen darum gerade sogar in einem neuen Gewand daher. Seinen Blick auf die Rede des Kanzlers, den hören wir jetzt. Guten Morgen, Albrecht von Lücke.
Guten Tag, liebe Frau Speaker, freue mich.
Die Drohungen von Donald Trump, Grönland zu übernehmen, waren das große Thema bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und nach Trumps Treffen mit dem NATO-Generalsekretär hat er erklärt, es gäbe nun ein Rahmenabkommen über einen künftigen Deal zu Grönland. Können jetzt alle aufatmen?
Aufatmen können sicherlich nicht alle, die Europäer schon am allerwenigsten. Aber eines ist natürlich ganz klar, dass Donald Trump gegen die Ankündigung, die er vorgetätigt hat, die ja ganz klar besagten, ich bin im Notfall auch bereit, Gewalt anzuwenden, dass er die Gewalt als Kategorie explizit vom Tisch genommen hat, war natürlich ein Moment großer Erleichterung. Die Ironie besteht natürlich darin, zum einen, niemand weiß, was Trump in Kürze wieder einfällt, ob die Gewaltfrage nicht wieder auf den Tisch kommt. Und zum Zweiten ist es so, dass natürlich das andere Phänomen, das alte Phänomen, Trump geht maximal rein, um am Ende doch eine Menge rauszuholen, auch ein Problem für Europa ist. Es ist ja keineswegs so, dass die Erpressungssituation beseitigt wäre, die da lautet, wenn ihr nicht in Sachen Grönland Konzessionen macht, dann unterstütze ich euch nicht in der Ukraine. Das war die ganz klare Ansage mit all der vehementen NATO-Kritik und Europakritik vor allem, die Trump übte. Also die Gratwanderung, die natürlich dann vor allem auch ein Friedrich Merz zu begehen hatte, die bleibt im Raum.
Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Der hat zwar die militärische Eroberung Grönlands ausgeschlossen, aber gleichzeitig betont, dass die Amerikaner es uns nicht vergessen würden, wenn wir, also jetzt spreche ich als Europäerin sozusagen, als Wahleuropäerin, wenn wir ihnen Grönland nicht geben. Also da war auch eine Drohung dabei, auch wenn das Thema Militär erstmal zurückgezogen wurde.
Man muss ja deutlich sagen, das, was am Abend mit Mark Rutte offensichtlich beschlossen wurde, steht in diametralem Gegensatz zu der Rede. In der Rede war der Ausdruck durchaus der, dass er Grönland weiter gänzlich haben wolle. Man muss sich doch zunächst einmal fragen, und das weiß bisher ja noch keiner so ganz genau, was in diesem ominösen Rahmenprogramm rausgekommen ist. Im Vortrag, die Rede war vehement bis dort hinaus, ich will dieses große Stück Eis haben. Das hat er apodiktisch gesagt und insofern wird man wohl glauben müssen, dass das durchaus weiter sein Wille ist. Aber ich unterstelle, der Streit auch in der Republikanischen Partei, das Unwohlsein vieler Republikaner, also die innenpolitische Lage, hat ihn dazu veranlasst, von der maximalen Gewaltandrohung Abstand zu nehmen. Und das ist zunächst mal für Deutschland und für Europa insgesamt durchaus ein positiver Befund.
Ja, da sieht man einfach, dass die Trump-Regierung scheinbar auch auf die Zahlen guckt, was die Umfragen in Amerika sagen. Sie sprechen es an, 86% der Amerikaner sind bei den letzten Umfragen gegen eine militärische Option in Grönland gewesen. Scheinbar spielt die Innenpolitik eine ganz gewaltige Rolle hier.
Eine Riesenrolle, ich will das nochmal sagen. Vielleicht sogar die für uns allerentscheidendste Rolle. Die entscheidende Rolle und der wirkliche Machthebel, den es gibt, ist der Machthebel der amerikanischen Bevölkerung, um es sehr klar zu sagen. Das ist auch das, was übrigens Donald Trump so neidisch auf die Herren Putin und Xi Jinping gucken lässt. Denn wir dürfen uns da gar nichts vormachen. Wenn er diese Allmacht hätte, würde er sie benutzen. Er hat sie aber nur in einem gewissen Grade, weil er weiß, ich muss mich in wenigen Monaten bei den Midterms indirekt bestätigen lassen. Beziehungsweise es geht um meine Mehrheit. Und deswegen haben wir insofern noch das Glück, dass er nicht der allmächtige Herrscher ist, der er am liebsten wäre.
Welche Rolle schreiben Sie den Europäern zu, bei diesem Zurückziehen dieser militärischen Option zumindest, dass die Europäer relativ einig aufgetreten sind, relativ vereint aufgetreten sind, und dass ein Emmanuel Macron auch von der Handelsbazooka-Option gesprochen hat. Haben wir da Einigkeit und Stärke gezeigt, die tatsächlich dazu beigetragen haben, dass Trump da ein bisschen zurückweicht von seinen Anforderungen her?
Ich glaube, dass in der Tat, zumal im Zusammenspiel, genau das, was Sie beschreiben, im Zusammenspiel mit einer amerikanischen Bevölkerung, die absolut gegen die Gewaltanwendung in Sachen Grönland ist. Wir dürfen ja auch eines nicht vergessen. Donald Trump ist deshalb gewählt worden, weil er behauptete, ich mache keine Kriege. Ich bin der große Friedensstifter. Das ist ja auch die große Zerrissenheit in der Position von Donald Trump, der auf der anderen einen Seite noch immer, und das glaube ich, hat er auch nicht vergessen, am liebsten den Friedensnobelpreis bekommen würde, auf der anderen Seite mit ultimativen Machtmitteln operiert, die diesen Widerspruch gibt es. Und wenn die Europäer in der Hinsicht geschlossener aufgetreten sind in der Vergangenheit, dann hat das natürlich die andere Komponente, ja, die Stärke der Gegnerschaft in der Republikanischen Partei und auch in der Bevölkerung der USA verstärkt. Dieses Zusammenspiel hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass Trump es sich nochmal überlegt hat.
Haben Sie den Eindruck, dass Trump Europa jetzt mehr respektiert?
Nein, den Eindruck habe ich in keinster Weise. Und es gibt eine ganz besondere Ironie. Die Ironie besteht ja darin, dass Trump sogar im Kontext dieser Davos-Auftritte einen Mitspieler bekommen hat, den man überhaupt nicht erwartet hätte, nämlich Herrn Zelensky. Zelensky hat ja in ähnlicher Weise, und ich meine auch zu Recht, mit großer Vehemenz deutlich gemacht, dass bei den großen Verlautbarungen, man muss übrigens da besonders Macron erwähnen, der immer in großer Weise Ankündigungen getätigt hat, aber bei der Unterstützung der Ukraine in militärischer Hinsicht sehr zurückgehalten geblieben ist, dass Europa insgesamt seinen Ankündigungen nicht die Dinge hat folgen lassen, die es versprochen hat. Also es gibt durchaus eine Verachtung von Donald Trump, die wird bleiben. Die hat er ja in einer Vehemenz sondergleichen ausgesprochen. Und wenn man eines feststellen kann, dann ist es auch da ja gewesen, dass Friedrich Merz in seiner Rede die Bereitschaft deutlich gemacht hat, von der deutschen Seite aus mehr leisten zu wollen. Dieser Schuss ist in Europa durchaus angekommen, aber er hat bisher zu keiner Umsetzung in dem Maße geführt, dass man sagen könnte, Europa hat wirklich die Schritte eingeleitet, um sich so verteidigungsfähig zu machen, dass man eines Tages, und das muss ja das Ziel sein, auch in der Lage ist, unabhängig von den Vereinigten Staaten, Europa zu verteidigen. Auch gegen ein Russland, was immer aggressiver wird.
Ist es also richtig von Friedrich Merz gewesen, so aufzutreten, wie er es getan hat, ungewohnt deutlich und wirklich klar aufzeigen, wo die Linie ist in Sachen europäische Souveränität und territorialer Integrität? Da hat er auch gesagt, wenn Zölle aus den USA kommen, dann wird Europa vereint, ruhig, besonnen und entschlossen reagieren. Also da war er ungewohnt stark in seinen Aussagen, fand ich. Ist es die richtige Taktik oder ist die Taktik wie ein Mark Rutte zum Beispiel, NATO-Generalsekretär, dem viele vorwerfen, er würde sich bei Trump anbiedern, ist das die richtige Taktik aus Ihrer Sicht?
Friedrich Merz hat ja eine Mittellage gespielt. Das dürfen wir nicht vergessen, denn Sie vergessen den vielleicht entscheidenden Akteur auf der Seite der Trump-Gegner. Das war der kanadische Präsident Mark Carney, der Premier Kanadas, der sehr, sehr deutlich eine Position bezogen hat, die nun wirklich eine konfrontative Position gewesen ist.
Den vergessen wir alle nicht.
Den dürfen wir nicht vergessen. Und insofern war es die Aufgabe von Friedrich Merz, eine Mittellage zu formulieren. Und genau das hat er gemacht. Er konnte auch übrigens nicht, und das ist der Unterschied, weil viele in Deutschland eine Carney-Rede erwartet hätten, um es deutlich zu sagen. Es war so etwas wie ein Erwartungshorizont aufgebaut. Friedrich Merz, der ja nun oftmals, und ich meine sogar zu Recht, bemüht war, Donald Trump an der Seite Europas zu halten, und deshalb hat er bisher viele Konzessionen gemacht. Er war unter dem Druck, jetzt deutlich und Tacheles zu reden. Das war ein deutlicher, auch medialer Druck hier übrigens. Aber eben weil zum Teil die Forderungen von Trump in maximaler Hinsicht zurückgenommen worden waren, war für ihn die Situation erleichtert, und er wusste natürlich vor allem eins: Ein Mark Carney aus Kanada kann wesentlich resoluter sprechen, weil er eben nicht das Problem hat, einem Putin und einem erpresserischen Umgang sowohl durch Putin wie auch von Trump auf der Gegenseite ausgesetzt zu sein. Das ist die andere Situation, die der kanadische Premier hat, die Merz nicht hat. Und insofern glaube ich, hat Merz eine geschickte Taktik gewählt. Er hat gewissermaßen eine Mittellage gewählt. Er hat deutlich gemacht, und das musste er auch deutlich machen, dass wir wissen und er begriffen hat, dass wir in einem Epochenbruch leben. Übrigens hat er auch kein einziges Wort zum Großen Friedensrat von Herrn Trump gesagt. Da ist nichts von ihm gesagt worden, was letztlich auch deutlich machte, das große Interesse Europas kann daran nicht bestehen, logischerweise, weil die UNO, die Vereinten Nationen, das Organ, die Institutionen sind, auf die die Europäer setzen. Ich glaube, Merz hat das geschickt gemacht, ohne Trump nur irgendwie verprellen zu wollen, hat er deutlich gemacht, wir haben begriffen, wir leben in einer anderen Zeit. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt und da muss Merz noch deutlicher liefern, muss ganz Europa liefern. Jetzt muss natürlich den Worten, übrigens vor allem auch eines Macrons, den großen Worten der Autonomie, es muss seitens der Europäer viel mehr Taten folgen. Das hat Zelensky zu Recht eingeklagt. Also, dass die the proof of the pudding, die Bewährungsprobe darauf, ob jetzt dieser Wille zur Autonomie wirklich greift, das müssen die nächsten Monate und Jahre zeigen in einer stärkeren militärischen, aber auch politischen Ertüchtigung im Umgang mit anderen Mächten, wo man neue Allianzen bilden muss.
Herr von Lücke, vielen Dank für Ihre Zeit.
Es war mir eine Freude, Frau Speaker. Sehr gerne bald wieder.
Es ist der große Knall der Woche, der immer noch nicht verhallt ist in Straßburg und im Rest Europas. Das Nein zum Mercosur-Abkommen im EU-Parlament. Nach mehr als 25 Jahren zähen Verhandlungen sollte es nun endlich Wirklichkeit werden. Alles schien in trockenen Tüchern zu sein. Die Unterschriften der EU-Chefs und der südamerikanischen Länder waren schon geleistet. Aber dann hatte das EU-Parlament mit einer knappen Mehrheit dafür gestimmt, das Abkommen an den Europäischen Gerichtshof zu überweisen. Der soll unter anderem prüfen, ob die Vereinbarungen mit EU-Recht kollidieren. Das Ganze könnte bis zu einem Jahr dauern. Eine, die sich auskennt mit dem EU-Parlament, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin ist selbst dort Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung. Meine Kollegin Alev Doğan hat mit ihr gesprochen über All Things EU, ob mit einem derartig zerrissenen Parlament überhaupt europäisches Selbstbewusstsein demonstriert werden kann und was in der NATO eigentlich besser läuft. Zur Causa Mercosur hat Strack-Zimmermann eine ganz klare Meinung.
Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie überrascht waren Sie davon, dass dieses Abkommen in der Form jetzt erstmal nicht in Kraft treten soll, sondern an die Gerichte soll?
Also erschüttert ist noch wenig, was ich empfunden habe. Wir waren entsetzt, entgeistert, auch deswegen, weil die deutschen Grünen mit daran beteiligt waren, nämlich mit den Rechten und Linken, dieses zu verhindern, besser gesagt, um es an den Europäischen Gerichtshof zu verweisen. Und das ist deswegen so obskur, weil das ja Verhandlungen sind, die fast 25 Jahre liefen, wo eben die Problematik Umwelt, Ernährung, alles wirklich transportiert worden und berücksichtigt worden ist. Und meine Kollegin Svenja Hahn, auch Mitglied des Europäischen Parlaments, hat das mit ausverhandelt, hat uns also alle engst mitgenommen. Das ist erschütternd und das ist erbärmlich. Und ich kann Ihnen nur sagen, das bedeutet Zeitverlust. Jetzt kann die Kommission vorläufig an dem Handelsprojekt weiterarbeiten, denn die Absprache war, wenn die Unterschriften trocken sind zwischen der Kommissionspräsidentin, dem Ratspräsidenten und den Vertretern der vier südamerikanischen Länder, dass das Parlament in Brüssel bzw. Straßburg das sozusagen ratifiziert und zwar zügig. Und jetzt ist gar nichts mehr zügig. Das heißt, die Kommission kann jetzt vorläufig weiterarbeiten und damit mit Verlaub enteiert sich auch dieses Parlament. Anstatt eben das zu unterstützen, erstens ein neues Handelsabkommen in einem Volumen, in dem 700 Millionen Menschen leben. Und das in diesen Zeiten, mit diesen irrsinnigen Krisen, mit der Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten, mit dem brutalen Krieg in der Ukraine, mit einem unberechenbaren China, gerade diese Stärke jetzt auszuspielen, also Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, wirtschaftlich, Resilienz, all das in diesem Moment. Und das muss man leider wirklich reduzieren darauf, dass die deutschen Grünen das in die Tonne getreten haben damit und verzögert haben. Und ich räume ein, ich kenne ja die Kolleginnen und Kollegen, ich habe gewusst, dass sie es vorhaben. Ich habe am Ende gedacht, angesichts der Lage, dass sie sich zumindest enthalten. Das hätte schon gelangt, um das zu verhindern.
Das ganze Gespräch zwischen Alev und Marie-Agnes Strack-Zimmermann finden Sie ab morgen in einer neuen Folge unseres Pioneer-Podcasts Der achte Tag auf thepioneer.de oder in unserer App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Zahlen vom Halbleiterriesen Intel. Und damit schalten wir zu Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne. Wie geht es eigentlich dem Unternehmen?
Hallo Chelsea. Ja, Intel hat auf den ersten Blick eigentlich ordentliche Zahlen geliefert, aber der Ausblick bremst die Euphorie. Deshalb reagiert die Aktie auch erstmal enttäuscht. Nachbörslich stand da ein Minus von über 6%. Im Schlussquartal hat Intel mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Der Umsatz ist leicht gestiegen und das Geschäft mit Rechenzentrums und KI-Chips legt im hohen einstelligen Prozentbereich zu, während das klassische PC-Chip-Geschäft weiter schrumpft. Der Haken steckt aber, wie gesagt, im Blick nach vorne. Für das laufende Quartal stellt Intel nur ungefähr stabile Gewinne in Aussicht und rechnet mit einem Umsatz, der eher am unteren Ende der Erwartungen liegt, auch weil die Firma noch nicht genug Kapazitäten hat, um saisonal höhere Nachfrage bedienen zu können. Das passt irgendwie nicht zu einer Aktie, die sich im vergangenen Jahr zeitweise mehr als verdoppelt hat. Strategisch bleibt die Story aber trotzdem spannend. Das Foundry-Geschäft, also die Auftragsfertigung für andere, wächst und bringt inzwischen einen nennenswerten einstelligen Milliardenbetrag an Umsatz. Und die neuen Fertigungsprozesse sollen in diesem Jahr richtig durchstarten. Für Anleger heißt das, Intel ist klar in der Turnaround-Phase. Operative Fortschritte sind sichtbar, aber der Markt verzeiht bei den hochgeschraubten Erwartungen derzeit keine weichere Prognose, Chelsea.
Außerdem klagt der US-Präsident. Gegen wen?
Ja, der Präsident legt sich mit einer der größten US-Banken an. Donald Trump verklagt JP Morgan und Konzernchef Jamie Dimon und zwar auf Schadensersatz in Milliardenhöhe. Konkret geht es darum, dass JP Morgan Anfang 2021 mehrere Konten von Trump, der Trump Organization und verbundenen Firmen geschlossen hat. Laut Klage aus politischen Gründen nach dem Sturm aufs Kapitol. Trump wirft der Bank vor, ihn aus woken Motiven debankt zu haben und ihn sowie seine Firmen auf eine Art interne schwarze Liste gesetzt zu haben, die anderen Banken auch signalisiert, dass mit diesen Kunden etwas nicht stimme. JP Morgan weist das zurück und sagt, Konten würden nicht wegen politischer oder religiöser Ansichten geschlossen, sondern nur, wenn sie rechtliche oder regulatorische Risiken schaffen. Man habe die Regeln sogar seit Jahren bei verschiedenen Regierungen versucht zu entschärfen. Für die Märkte ist das alles aber vor allem ein weiteres politisches Störfeuer rund um den Bankensektor, aber zunächst kein fundamentaler Einschnitt ins Tagesgeschäft von JP Morgan. Deshalb hat sich die Aktie auch nicht weiter bewegt auf diese Nachricht hin.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass der Lieblingswintersport der Deutschen einst einen ziemlich schlechten Ruf hatte. Skifahren ist heute als sportlicher, spaßiger Familienurlaub extrem beliebt, war aber Anfang des 20. Jahrhunderts, naja, nicht so angesehen.
Skilaufen war damals polizeilich verboten. Und in den Zeitungen schrieb man nur von narrischen oder spinnerten Brettelrutschern, die auf sogenannten Narrenwiesen oder Idiotenhängen einem verrückten Spleen huldigten.
So blickt der Bayerische Rundfunk in einer Reportage aus den 60er Jahren zurück auf die Anfänge des Skifahrens rund um 1900. Die Reportage ist also selbst schon ein Stück Rundfunkgeschichte, die gerade ausgegraben wurde. Aus dem Archiv geht hervor, in München wurde den Skifahrern auf der Oktoberfestwiese damals mit Anzeigen gedroht, wegen Flurschadens und groben Unfugs. Aber all das hat die Wintersportpioniere nicht davon abgehalten, ihrem Adrenalinkick nachzugehen auf den damals noch eher harmlosen, wenig steilen Pisten.
Ehrbare Münchner Bürger fuhren heimlich im Sonntagsgewand mit dem Chapeau-Clac getarnt nach Tegernsee oder Schliersee, um dort auf abgelegenen Hängen ihrer neuen Leidenschaft ungestört nachgehen zu können.
Wer allerdings erwischt wurde, musste mit Strafen, Verhaftungen oder sogar einem Klaps rechnen.
Selbst die Schulbuben wurden übers Knie gelegt, wenn sie mit Skiern erwischt wurden.
Heute ist das anders. Wer die schwarze Piste schafft, wird gefeiert, nicht bestraft. Die früheren verrückten Brettfahrer sind längst keine Minderheit mehr. In Deutschland ganz im Gegenteil. Dank des frühen Schnees im November 2025 genießen Skifans aktuell einen Saisonstart wie im Bilderbuch. Die Sonne scheint, der Schnee ist traumhaft. Der Verband Deutscher Seilbahnen verzeichnet starke Besucherzahlen auf den Skipisten. Auch eine Preissteigerung von durchschnittlich rund 4% für den Winterurlaub wegen der Preise für Tagesskipass, Hotel etc. Das scheint die Skifans nicht zu stören. Aus grobem Unfug wurde Kult. Und aus den verrückten Brettfahrern eine Nation auf Skiern. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh hören Sie hier Alep Doğan mit dem Pioneer Briefing Podcast am Samstag. Same time, same place.